Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von So eine Art von Stift, der Podcast, in dem Kreativität auf Tinte trifft. Mit der Luisa Linde.
Und dem Jens. Okay, dann machen wir es so.
Ich mach das mal ein bisschen anders.
Ja, okay, dann keine schönen Adjektive mehr dabei. Hatte ich gerade so einen schönen für dich. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal gesagt habe.
Du musst doch nicht nachmachen.
Ich mache alles, was du auch machst. So, ich bin eine.
Fängt schon mal mit einer Verwirrung an.
Ja, so bin ich. Weißt du, springt einer über die Klippe, renne ich hinterher, auf jeden Fall.
Oh Gott.
Nein.
Mal lieber fest.
Nein, also bloß nicht. Außer ihr denkt, ihr könntet diese Person noch retten, dann schaut auf jeden Fall mal über die Klippe vielleicht.
Okay, das ist kein Ratschlag.
Also.
Hast du uns ein Thema mitgebracht?
Ja, ich habe heute, also ich war ja in Berlin. Und da war ich in der alten Nationalgalerie. Das ist auf der Museumsuferinsel, genau.
Okay, ist das auch so ein Museum?
Ja, genau. Und das sieht sehr beeindruckend aus. Und wenn man unter 18 Jahre alt ist, kommt man da auch umsonst rein. Und sonst kostet das, glaube ich, 15 Euro Eintritt. Genau, da gibt es nämlich gerade eine Ausstellung über Camille Claudel und Auguste Rodin. Spreche ich das richtig aus?
Ich glaube, Auguste.
Auguste, genau. Au français, s'il te plaît. Genau, und ich habe mich schon mehrfach mit Camille Claudel auseinandergesetzt. Das
waren Bildhauer, ne? Die sind beides
Bildhauer.
Schon länger tot, ne?
Genau, und ich wollte heute mit dir da ein bisschen drüber reden, weil ich das immer wieder sehr inspirierend finde, die beiden zusammen. Und es gibt ja so wenige Künstlerpärchen, die in die Kunstgeschichte eingegangen sind. Mhm. Und das war einer dieser Pärchen.
Ja.
Und Camille Claudel hat gelebt von 8.12.1864 bis zum 19.10.1943. Die Zeit während des Zweiten Weltkrieges, kann ich jetzt mal schon mal vorausschieben, ist sie elendig in einen solcher ihren Anstalten verhungert.
Also da sind viele verhungert in der Front.
Genau.
Ja.
Also ganz tragisch.
Die Vergessenen.
Die ist einer, gehört einer zu diesen Künstlerinnen, die vergessen und ganz elendig und einsam gestorben sind.
Aber sehr früh sich schon als Frau in der Kunstszene einen Namen gemacht hat.
Genau, richtig? Ja. Also die, ich kann ja mal kurz was über ihr Leben kurz anreißen. Die ist Mitte des 19. Jahrhunderts geboren und es gibt so diese Anekdote über ihre Geburt, dass ihre Mutter, die hatte den erstgeborenen Bruder, der ist nach 2 Wochen schon verstorben. Und Camille war die Zweitgeborene und die Mutter hatte sich so sehr einen Jungen gewünscht, aber wie man ja sieht, ist das ein Mädchen geworden und die Mutter war so sehr darüber enttäuscht, dass sie diese Tochter abgelehnt hat und eigentlich nie wirklich mit ihr geredet hat. Das heißt, von Beginn an war dieses Leben im Prinzip ungewollt. Die Mutter selbst hat ihre eigene Mutter auch mit 4 Jahren verloren, also da sieht man schon großes Potenzial zum Drama.
Ja, aber ich weiß nämlich auch ein bisschen was über diese Geschichte dabei, aber der Vater, der war immer etwas so hinter ihr.
Genau, ihr Vater, Finanzbeamter, hat sie ganz früh schon unterstützt und das ist was sehr Besonderes, denke ich, dass man schon in der Zeit, da gibt es ja so erste Anwandlung von Frauenrechten und der hat sie ganz finanziell sehr viel unterstützt und hat ihr ermöglicht, dann in Paris an einer privaten Akademie zu studieren.
Mhm.
An der sozusagen staatlichen Akademie wäre sie nicht aufgenommen worden, weil Frauen waren da damals noch verboten.
Ja.
Und
aber was studieren, Kunst oder Bildhauern direkt?
Genau.
Kann man Bildhauern direkt, also etwas Spezifisches?
Ja, das kannst du. Du kannst das heute auch immer noch studieren. Aber ich glaube, wenn du halt natürlich, egal was für eine bildende Kunst du studierst, du musst natürlich auch malen lernen und sowas. Aber wenn die Bildhauer, ich meine, die hat die meisten Kunstwerke, die von ihr übrig geblieben sind, Plastiken sozusagen. Mhm. Genau. Und dort hat sie dann, also 1881 ist sie an die Akademie gekommen und hat dann dort 83 Rodin kennengelernt, weil Rodin hat dann ihren Lehrer übernommen, weil der dann irgendwie krank oder weggezogen ist. Das habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. Und Rodin war damals 43 Jahre alt.
Und sie 18 zu dem Moment, ne?
Ja, genau. Also die hatten 24 Jahre Unterschied.
Ja.
Und er wurde ihr Lehrer sozusagen.
Er hat gleich erkannt, dass was Besonderes in ihr steckt.
Genau.
Und hat sie gefördert auch.
Ja. Mhm. Und was ich auch interessant fand, als ich jetzt nochmal gelesen habe, sie hat dann einen Vertrag festgelegt, weil Rondon hat sehr viel um ihre Beziehung gekämpft, war aber schon mit einer anderen, seines Alters zusammen mit einer Frau und hatte auch mit ihr ein Kind, aber war so fasziniert von Camille, dass er unbedingt mit ihr zusammen sein wollte. Und sie hat ihn immer am Anfang noch so ein bisschen auf die Folter gespannt und dann hat sie einen Vertrag aufgesetzt, wo also drin gestanden hat, dass er sie unterstützt, dass sie, wenn er so und so viele Aufträge bekommt, dass sie dort mitarbeiten darf.
Ja.
Dass sie...
Aber quasi immer in seinen Schatten leben.
Naja, ich glaube, ja, was heißt im Schatten leben? Er war ein älterer Mann in dieser Zeit. Also die Grundvoraussetzung, dass das irgendwie auf Augenhöhe stattfinden
konnte. War der da schon berühmt in der Zeit?
Nein, der wird da gerade berühmt. Also er ist eigentlich dann durch die Zusammenarbeit mit ihr, hat er sich zu dem entwickelt, was dann zur Berühmtheit geführt hat. Also vielleicht wäre er niemals so berühmt geworden, wenn er Camille nicht getroffen hätte. Also die beiden haben sich wirklich...
Gut ergänzt.
So ergänzt, dass sie beide in dieser Zeit, wo sie zusammen waren, zu Höchstleistungen sich sozusagen hochgearbeitet haben. Ja, und man kann ja auch, das ist auch immer wieder so, als ich in der Ausstellung war, hieß es dann, ja, man weiß nicht genau, was hat Camille davon gearbeitet, was hat Rondin davon gemacht. Und
also so verschmolzen.
Ja, genau. Also die waren wahrscheinlich wie ihre Liebe leidenschaftlich und verschmolzen. Die Kunst das auch sein. Und da stand auch in dem Vertrag drin, dass sie die einzige Schülerin sein sollte, dass er sich nicht mit Musen oder mit Modells einlassen soll und dass sie irgendwann geheiratet wird, sozusagen.
Von ihm.
Und dafür darf er irgendwie dreimal die Woche ihr Atelier besuchen. Und dann in diesen Besuchen kann dann Intimität ausgetauscht werden.
Okay.
Und was ich auch gelesen habe, Debussy war auch, sie hatte eine kurze Affäre mit Debussy, den haben wir letztens auch gehört. Das ist ja dieses Frankreich, Paris, wo so viele Kunst...
Klassischer Pianist, ne?
Also das sind ja so die Impressionisten, Expressionisten. Und der war ja dieser Freund von Satie.
Ja,
das weiß ich. Ja, also in der Zeit hätte ich gerne in Paris gelebt. Da waren die ganzen großen Errungenschaften, die wir jetzt so toll finden, sind alle so in dieser Zeit entstanden.
Das erinnert mich aber, wie vor 10 Jahren haben sie alle gesagt, du musst nach Berlin, da gehen die Sachen ab und so.
Und das war die Zeit bis zum Ersten Weltkrieg. Da war Frankreich war ja so hochmodern und hat die Errungenschaften, wirklich die modernen Errungenschaften gehabt, die in der Kunst jetzt sozusagen als etwas schön empfunden. Ja, Meilensteine, genau. Aber ihr Verhältnis war immer schwierig. Also
redest du wieder von Camille?
Genau, die Camille. Und also wir gehen mal weiter vor. Rondon wird dann irgendwann berühmt und sie fühlt sich dann immer mehr in seinem Schatten.
Darf sie nicht auf der Bühne stehen?
Ich glaube, in der Zeit ist das halt, es ist ja auch immer noch schwieriger als Frau.
Ich meine zu wissen, dass sie war ja auch erst eigentlich nur seine Assistentin die ganze Zeit.
Mhm. Ja.
Deswegen sind die Kunstwerke zusammen entstanden, aber normalerweise werden Assistenten ja, ich meine, manche Bildhauer hatten mehrere Assistenten, so, du machst mir jetzt die Füße, weil du das gut kannst, du machst mir jetzt die Nase, weil du das gut kannst und so. Und das ist, aber die werden ja nie erwähnt sonst.
Genau. Sie hat ja dann auch eigene Sachen gemacht und die habe ich in Berlin gesehen und das sind sehr ausdrucksstarke.
Ach was.
Genau, weil sie hat am Ende, als sie dann sozusagen dem Wahnsinn verfallen ist, hat sie ganz viele zerstört.
Genau, weil ich dachte, es gibt ja seit neuestem erst ein Museum in Paris.
2017.
Und dass da all ihre Werke sind, weil es sind ja nicht viele tatsächlich, leider.
100 ungefähr.
Mhm.
Ja, also es hat so viele Jahre, die ist 42 gestorben und 2017 hat sozusagen Frankreich sich durchgerungen, um ihr ein eigenes Museum zu geben. Ja, und da siehst du mal, das ist halt, die Geschichte wird immer... Dann hoffen
wir mal, dass es den Himmel gibt, dass man dann doch noch mal runtergucken kann und endlich mal denken, ja Mann, endlich.
So. Ja, aber es ist nicht tragisch.
Das ist scheiße, dein ganzes Leben machst du Kunst und dies und jenes und 100 Jahre später oder 50 oder wie auch immer, denkt sich einer, ey, das war ja voll gut.
Ja, und sie hat eklig. Zum Beispiel ihre eigenen Werke hat sie nie mit Assistenten gemacht, im Gegensatz zu Rodin. Mhm. Sie hat zum Beispiel auch Marmor bearbeitet, den andere gar nicht bearbeiten würden, weil der sehr hart ist und sehr schnell zerspringt. Und solche Sachen hat sie gemacht.
Hast du sowas schon mal gemacht?
Nein.
Ich meine, ich habe mal ein bisschen Holz geschnitzt, aber sonst habe ich auch keine Erfahrung. Das muss bestimmt krass sein, gerade wenn man so hört, dass keiner sich daran traut, weil es halt so hart ist.
Ja.
Und dann so ein Madame das macht.
Ja, die hat ja auch, ich glaube, die hat sich ja dann weggesperrt und hat dann stundenlang Marmor bearbeitet. Und das muss körperlich wie geistig eine super anstrengende Arbeit gewesen sein. Und dann noch zu wissen, dass man vielleicht eh vergessen wird, weil man als Frau arbeitet in einem Schatten von einem Mann. Also
sie hat sich weggesperrt, weil es nicht mehr mit dem Rodin lief, ne?
Sie hat sich von ihm getrennt. Er wollte so das nicht, genau. So war das. Und weil sie wollte sozusagen ihr eigenes Ding jetzt machen. Und
verständlich.
Als dann, sie ist dann sozusagen, sie hat 1892 ihn verlassen und hat sich dann zurückgezogen und da ist sie dann im Prinzip schon langsam so unglücklich geworden, dass sie, wie man damals gesagt hat, sozusagen wahnsinnig wurde. Und 1905 hat sie dann angefangen, ihre Werke zu zerstören. Mhm. Und der Vater hat sie immer noch sozusagen geschützt und sie finanziell unterstützt. Und dann hat die Mutter sie 1914 nach dem Tod des Vaters in die Anstalt gesteckt. Und da war sie im Prinzip 30 Jahre lang.
Uff.
Und
Also ist die dann nicht mehr rausgegangen, die hat sich nur eingeschlossen und irgendwie Kunst gemacht oder wie?
Gar nicht Kunst, gar nichts. Sie hat dann, seit sie sozusagen von Rodin weg ist, hat sie dann versucht, noch ein bisschen Kunst zu machen, hat das aber im Prinzip nicht mehr hinbekommen. Das heißt, ihre ganzen Kunstwerke stammen zwischen 1882, 83 bis 1905. Das sind da, in dieser kurzen Zeit sind alle ihre Werke entstanden.
Mhm.
Und die Mutter wurde dann nochmal befragt nach ein paar Jahren, ob sie die Tochter, dass sie gehen darf. Und die Mutter hat das dann verboten.
Das heißt, die wollte sie ja eh nicht.
Die wollte sie nicht, genau. Und dann im Zuge des Zweiten Weltkrieges sind da ganz viele sozusagen in ihren Anstalten Leute gestorben oder wurden. Ja, das ist ja ein ganz eigenes Kapitel für sich, wie diese Zeit mit diesen Leuten umgegangen ist. Ja.
Aber da muss man, ist sie jetzt irre geworden oder war das einfach nur depressiv? Oder ich meine, was sagt den anderen Leuten, okay, die Frau sagt, wir sollen ihre Tochter jetzt in eine Klapse stecken.
Mhm.
Wieso machen die das dann auch? Da muss ja irgendwas ein bisschen mehr gewesen sein, oder?
Ja, die hat sich in so einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung verschanzt und hat da im Prinzip sich nicht mehr gewaschen, nicht mehr gegessen, nicht mehr aufgeräumt, da stand dann das Wasser kniehoch drin. Und
die hat Raten Alkohol?
Das weiß man, ich meine, das war in der Zeit, ich meine, Vincent van Gogh ist ja in derselben Zeit gewesen und der ist ja auch wahnsinnig geworden. Also ich meine, der hat seinen Absinth in irgendwelchen Kneipen und Bordellen verbracht und getrunken und das ist halt, ich glaube, dass wenn du so sehr wenig Zuwendung bekommst und dann dich noch in Einsamkeit zurückziehst und vielleicht auch zu einem kreativen Geist neigst, dann sind da Türen und Toren geöffnet für die Dunkelheit der Welt, die dann über dich herfällt. Und ich weiß ja, ich meine, damals in den Irrenanstalten...
Scheint so ein einfacher, natürlicher Prozess zu sein und schwupps, bist du wahnsinnig.
Ja, aber ich kenne das nur im Ansatz, aber ich weiß noch, als ich damals angefangen habe mit dem Schreiben und ich meine, meine ganz großen Vorbilder, die hatten ja viele davon, waren auf eine Art in meinem wahnsinnig. Und dann habe ich mich auch oft tagelang eingeschlossen, mit niemandem geredet, nur komische Literatur.
Ich brauche ein bisschen, ein Hauch Wahnsinn. Ja. Ich brauche keine Muse, ich brauche ein bisschen Wahnsinn.
Und ohne Scheiß, ich habe in der Zeit dann jedes Knacken in der Wohnung wurde dann plötzlich zu was, weil ich einfach mich, wie Nietzsche sagt, wenn du zu sehr in den Abgrund blickst, schaut er zu dir zurück.
Ja.
Und ihr seht euch in die Augen. Und wenn du dann nicht aufhörst und zu weit in diesen Abgrund, dann fällst du halt hinein. So. Und die Künstler neigen ja immer dazu, oder was denkst du, ist es wirklich wichtig oder notwendig, dass man als Künstler oder Künstlerin an diesen, ja, an dieser Grenze zwischen Normalität und Wahnsinn, dass man da sich aufhalten muss?
Ich denke irgendwo ja, für halt die Kunst. Ich meine, frag Künstler. Du musst ja irgendwie anders ticken, um andere Sachen machen zu können.
Mhm.
So denke ich das. Und wie weit du führst halt, ich meine, so großartige Künstler, von denen wir jetzt zum Beispiel sprechen oder auch letzte Woche, die sind ja deren Fluss verfallen.
Ja.
So. Und das ist dann halt ein Prozess, der sich dann so weit zieht, dass halt hätten sie ein bisschen mehr Leute um sich herum gehabt, ein bisschen mehr Freunde oder ein Club, die das alles zusammen machen, so, wären die nie so offiziell wahnsinnig geworden. Aber wer weiß, ob dann die Kunst so großartig gewesen wäre.
Mhm.
Schwierig zu sagen, ne?
Ja, weil wenn man die Sachen von Camille sieht, dann ist da so eine, ich weiß noch, da kannte ich sie noch gar nicht, und da gibt es da diese Liebenden, da schaut sie, glaube ich, runter zu ihm oder andersrum, und beide, einer ist oben und der andere kniet sich so und sie berühren sich so in absoluter Hingabe.
Mhm.
Und ich dachte so, wie kann etwas wie Stein so ein Gefühl offenbaren, was solcher Lebendigkeit und gleichzeitig Schmerz und Sehnsucht, Erotik, alles in einem Moment zusammenhalten kann und so eine Zartheit hat. Und das ist ja etwas, wenn man jetzt den Denker von Rodin, das ist einer der berühmten Sachen, berühmten Skulpturen von ihm, es ist dieser Mann, der denkt, der, das hast du bestimmt.
Mit der Hand unterm Kinn.
Ja, genau, und dann
auf dem
Ellbogen, genau. Und das ist so dieses, ja, hat ja auch dieses männliche Stereotyp von der Mann, der denkt sich die Welt und macht sich, und die Frau ist diesen zarten, leisen Gefühlen, die ja sonst so schnell untergehen in der Gesellschaft, die von Männern sozusagen beherrscht wird. Aber sie konnte das zeigen und sie hat sich so verletzlich gezeigt in ihrer Kunst. Stark und verletzlich zugleich.
Und lass mich raten, die Leute waren nicht bereit für sowas.
Ja, sie hatte so die ersten, sie wurde schon wahrgenommen, aber natürlich, ja, sie war halt eigensinnig auch, ne?
Es hat schließlich 74 Jahre gedauert nach ihrem Tod, bis das Museum geöffnet wurde.
Ja.
Das ist ja schon heftig.
Ja, ja. Und das ist so, da habe ich ehrlich gesagt manchmal Angst, weil ich mache ja ich schreibe ja unglaublich, also ich liebe das Schreiben ja an sich. Und ich weiß, dass ich auch mir Dinge anschauen muss, die andere vielleicht sich nicht anschauen. Aber ich habe gelernt, ich schaue ganz kurz in den Abgrund und dann gehe ich gleich wieder weg. Guck rein und dann gehe ich gleich
wieder. Nur mal kurz zur Inspiration.
Ja, ich weiß ganz genau, dass das so, das ist ein Gebiet, wo du dich sehr vorsichtig und sehr kurz aufhalten solltest.
Du darfst am Rand surfen lernen.
Ja, genau, aber nicht, du darfst nicht weiter reingucken, weil sonst, ja, sonst frisst dich das auf. Und du,
was ist es denn für dich konkret?
Wahnsinn.
Wenn ich fragen darf.
Dieser
Abgrund.
Dieser Abgrund, das ist im Prinzip für mich das Herz des Menschen in seiner, sozusagen, es gibt die helle Seite des menschlichen Geistes und es gibt die düstere Seite. Und auch so gibt es das Düstere vom Leben an sich.
Okay.
Und wenn ich mir diese Schattenseiten angucke, dann gucke ich mir sozusagen die Seite an, die Menschen als vielleicht die böse Seite oder das, was sozusagen nicht der Norm entspricht. So.
Okay. wenn du dann in deinen Abgrund schaust, so ganz kurz mal von haschen Blick, ne? Mhm. Aber sagen wir mal, du stolperst und fällst rein, das heißt, du würdest dann böse werden? Verstehe ich das richtig?
Das ist eine gute Frage. Nein, ich persönlich, also das sind wie Gedanken und Ideen, denen du Glauben schenkst. Und jedes Mal, wenn du etwas Glauben schenkst, yep. Bereitet diese,
ein Stück weiter.
Genau, bereitet das den Weg, deinen nächsten Weg vor. Und den gehst du. Yep. Wenn du jetzt Hoffnung hast an dein eigenes Licht und sozusagen das jetzt, ich rede das jetzt so mal sozusagen ganz einfach, ja. Mhm. Du, und das ist das, wo du deine Energie, dann gehst du wieder, hast du einen Stein in diesem Weg wieder gepflastert. Also kannst du wieder ein Stück weiter gehen. Und ich war früher ganz fest davon überzeugt, dass die Menschen nur schlecht sind. Dass es nichts gibt in ihrem Herzen, was irgendwie...
Echt?
Ja, ich habe nur Nietzsche gelesen, Camus, Sartre, Dostoevsky, aber im Prinzip, wenn man die genauer liest, Dostoevsky zum Beispiel, ist einer der größten, habe ich schon oft gesagt.
Ja.
Und der, egal was die Leute durchmachen, es gibt doch Vergebung und es gibt sowas wie Versöhnung und Heilung auf eine Art. Weil ich meine, was siehst du in dem Abgrund? Ich meine, ich habe vorhin mal wieder ein bisschen Nachrichten geguckt.
Ich weiß es nicht. Also ich würde nicht sagen, dass ich... habe ich so einen Abgrund? Ich weiß nicht. Ich versuche ja immer, alles aus Licht heraus zu machen. Mhm. Ja, also dieser Abgrund, den ich da habe, geht eher nach oben, ist ein Sog und ist hell. Und ich will da eher rein. Mhm. Ich schaff's noch nicht immer. Vielleicht kann man das so auch ausdrücken.
Mhm. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Figur in meinem Roman darstelle,
ja,
und ich stelle die nur positiv dar, dann habe ich die Hälfte dieser Figur gezeichnet. Und das machen viele Schriftsteller da draußen, die zeichnen die eine Figur gut und die andere schlecht. Aber ich mache das nicht, ist mir zu langweilig. Ich will, dass die Figuren widersprüchlich sind. Deswegen muss jede Figur bei mir so durchleuchtet sein, bis ich verstehe, was sind ihre eigenen Schatten und Sonnenseiten?
Und Schwachstellen.
Und schwache Widersprüche.
Mhm. Ja, ja.
Und deswegen, egal welche Figur ihr in meinem Roman seht, ihr könnt niemals sagen, 100% gut, 100% schlecht. Und das ist ganz genau gezeichnet, weil ich mein eigenes Herz kenne.
Mhm.
Ich kenne mich und meine Abgründe. Und deswegen weiß ich, sie selbst zu handeln. Wenn du nie in deinen Abgrund guckst, dann weißt du vielleicht manchmal gar nicht, was du eigentlich tust, dann tust du vielleicht jemanden richtig weh, denkst aber noch, du hast ihm was Gutes getan und kannst es gar nicht reflektieren, dein Handeln. Weil du vielleicht immer sagst,
bin ich dann schon wahnsinnig? Also man muss dann tatsächlich irgendwie am Rand sein, weil ja, zu lange auf der sicheren Seite ist irgendwie nicht gut, ja, und reinzufallen ist irgendwie auch nicht,
ja,
gut.
Ja, genau.
Und die Balance wieder mal.
Ja,
die Balance.
Und der Künstler schafft vielleicht diese Balance, weil er, wenn er es geschickt anstellt, die Kunst wie so eine Art Stab hat, um sich auszubalancieren. Und Künstler und Künstlerinnen sollten einfach nicht alleine sein. Das tut denen nicht gut. Egal wie viele Biografien ich gelesen habe, vielleicht hätten die einen Weg gefunden. Weißt du, warum sie ihn verlassen hat, Camille? Weil sie wollte, dass er öffentlich zu ihr steht und sie heiratet. Und das hat er nicht gemacht. Er wollte seine andere Frau, mit der er das Kind hat, nicht verlassen. Und da hat sie gesagt, so, dann ist es so. Ja, und was hätten die beiden noch zusammen erreichen können, wenn er diesen mutigen Schritt hätte gehen können?
Nochmal zu meiner Frage vorhin. Ja. Das klingt halt echt mehr, als wäre sie nur depressiv gewesen. Warum musste sie dann eingeliefert werden?
Also, erstmal hat die Mutter das natürlich ausgenutzt, um sie loszubekommen. Das war ja, okay, ein großer
Reich wahrscheinlich schon.
Ja.
Wenn sie Einfluss hatte oder ja, ein bisschen Geld und dann reicht das ja.
Ja, und ich meine, sie hat so wenig dem Klischee einer Frau von damals entsprochen, weil damals die Frauen haben Korsetts getragen. Frauen aus dieser Schicht, Gesellschaftsschicht sozusagen, der höheren Gesellschaftsschicht, die haben nicht gearbeitet. Die haben höchstens haben sie im Korsett da nett gesessen.
Und sie hat sich die Finger schmutzig gemacht.
Ja, die hat männliche Arbeit getan. Die hat sich nicht verheiratet. Also sie sozusagen, sie hat mehrere Beziehungen auf einmal geführt. Sie hat alleine gelebt. Sie hat keine Kinder gemacht. Ja.
Diese Künstler.
Diese Künstler, ja. Ich meine, damals, wenn die Frauen dann gegen das System angekämpft haben, oder hat man die, da ist dieser Begriff der Hysterie entstanden.
Mhm, ja,
das sagt dir auch was, ja. Und wenn die Frauen dann manchmal sich nicht benommen haben oder sexuelle Triebe hatten oder so, dann wurden den Frauen auch manchmal den Unterleib rausgenommen, also die Gebärmutter.
Okay.
Ja, also es war ganz schlimm. Und
das ist Wahnsinn.
Ja, und das konnte auch von dem Mann festgelegt werden. Und die Frauen damals konnten sich nicht scheiden lassen. Und dann im Zuge dessen gab es dann Anfang des 19. Jahrhunderts, also Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, die erste Frauenbewegung, richtig, im europäischen Raum. Da gab es dann die ersten Frauen für Wahlrechte, für ich gehe auf, darf an die Uni gehen, ich darf selbst über mich und meinen Körper entscheiden. Sehr mutige Frauen damals gewesen. Und sie wurden natürlich auch von Männern unterstützt, diese Bewegung.
Ja. Sehr gut, so wie Camilles Vater ist
für sie, ne? Ja.
Der war ja da für sie.
Der war da für sie, ja.
Also, und dem Rodin ging es dann gut, der wurde nicht auch wahnsinnig.
Nee, aber er hat sehr drunter gelitten. Ja. Aber er hat sie im Prinzip ja auch, ich meine, ich weiß, man kann da nicht reinsehen, was da konkret passiert ist, aber man hat ja dann auch, umso mehr man in eine, sag ich mal, diese Opferrolle festigt, die einem die Gesellschaft oder das Zuhause vorgegeben hat, umso weniger ist man ja noch fähig, die Hilfe von anderen anzunehmen. Also das kann natürlich auch passiert sein, dass er vielleicht noch versucht hat, sie zu unterstützen.
Nochmal mit ihr zu sprechen und
sie wollte es nicht hören. Ja, also vielleicht. Ich meine, wir kennen das ja, ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast, von Freunden oder so, die man verliert hat, weil die verloren hat, weil die irgendwo komischen Gedanken dann anhergegangen. Ich meine, wir erinnern uns alle noch an Corona. Da sind die einen sind auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, das und das. Und da hat man doch gedacht, die werden alle wahnsinnig. Und die anderen haben einen angeguckt und haben gesagt, siehst du das nicht, dass das hier völlig vorm Hunde geht und bla bla bla. Du bist der Wahnsinnige. Und da haben sich wirklich Familien getrennt, Freunde getrennt, weil jeder dem anderen nicht mehr zuhören konnte und plötzlich Ideen aufkamen, die für viele komisch waren, ja.
Alle verrückt. Ich habe heute noch mal über das Verrückt nachgelesen, weil du hast ja gesagt, mit Wahnsinn und verrückt. Also für mich ist das irgendwie sehr, sehr ähnlich.
Ja.
Ne?
Ja.
Und gerade verrückt ist ja einfach nur etwas zur Seite gerückt. Das ist ja nur ein bisschen verrückt von dem Weg. So.
Ja.
Stell dir vor, wir haben so eine Gesellschaft, wir haben so eine Linie, die einfach so geht. Und dann ist so ein Punkt, der so ein bisschen verrückt ist.
Ja.
Ja, also so, nur so ein bisschen seitlich und dann dadurch einen anderen Weg hat. Und vielleicht gehen ja ein paar mit, weil plötzlich sind es zwei Wege und irgendwo immer wieder an jeder Linie verrückt irgendwo einer und dann gibt es immer mehr Linien.
Mhm.
Und ich glaube, dieses, ich meine, heute so offen und so generell kulturell geprägt, wie wir sind und so offen, wie das alles ist, ist irgendwie alles auf eine Art verrückt. Und auch wenn du noch die ursprüngliche mittlere Linie fährst, bist du auch noch verrückt, weil im Gegensatz zu den ganzen anderen, die woanders lang fahren, ich meine, heute, ab wann würdest du jemanden verrückt bezeichnen? Ich würde sagen, wenn er sich selbst schadet oder andere so.
Genau, also das halt ist eine Definition davon, genau. Also wenn ich jetzt anfangen würde, offensichtlich mir oder anderen zu schaden, könntest du mich auch einweisen.
Hm.
Aber so einfach ist das nicht. Genau, weil ich hatte das auch gesehen, verrückt heißt nämlich, das kommt aus dem Lateinischen und heißt, kommt eigentlich aus der Landwirtschaft und heißt nicht mehr in der Fuhre sein.
Ja. Es ist verrückt, was das bedeutet halt.
Ja, genau.
Du nimmst es und verrückt.
Ja, ja. Und ich meine, die Leute haben mir schon sehr oft gesagt, das habe ich schon tausendmal gehört, also Luisa, wie du das machst, das ist schon irgendwie anders oder du bist verrückt oder merkwürdig. Oder das
trauen sich die Leute dir zu sagen.
Oh ja, schon oft. Also ich weiß auch nicht, ich muss mal ein bisschen aggressiver auftreten, dass sie sich das nicht mehr trauen, solche Dinge zu mir zu sagen.
Oder einfach mal deren Erwartungen erfüllen. Gib denen doch mal ein bisschen Verrücktheit.
Du, ich hab so das Gefühl,
dass... Machen wir mal an einer Lesung, ja?
Ja, ich habe ja auch...
Die alle wirklich gucken und keiner wird diese Lesung vergessen.
Ja.
Also kommt zu jeder Lesung, ihr wird's, wenn ihr es mitbekommen wollt.
Ach so, genau. Ich wollte auch sagen, für die Lesung am 10.9., die Bücher sind jetzt schon bestellt Und es sind jetzt noch wirklich 3 Plätze offen. Mhm. Die würde ich gerne auch noch voll machen. Also sagt Bescheid, wenn ihr noch kommen wollt. Ich freue mich sehr. Ich werde auch noch mal Werbung machen. 3 Leute.
Genau, bleibt online auf Instagram unter Luisa Linde Writer. Könnt ihr alle neuesten Infos sehen und ihr könnt auch der Luisa schreiben, falls ihr euch einen dieser 3 Plätze noch reservieren wollt.
Genau. Und ich habe heute das Cover gesehen, komplett. Und ich freue mich. Und das, jetzt ist wirklich die finale Version raus. Ich habe gesehen...
Okay, wird es jetzt gedruckt?
Ja, ich habe jetzt gesehen, wie es im Buch aussieht. Das sieht ja immer dann nochmal ein bisschen anders aus, weil jede Seite so ist, wie als hättest du das Buch in der Hand. Und ich bin gerade heute, habe ich es nochmal so quer gelesen, heute Morgen so 80% nochmal des Buches gelesen, damit ich auch den letzten Fehler noch sehe, aber es sieht gut aus. Danach war mir auch ein bisschen schwindelig, aber da habe ich mir gedacht, mein Gott.
Speed Reading?
Ja, ich kann ja echt schnell lesen. Aber ja, es sind 280 Seiten jetzt im Buch, 280 Seiten.
Glückwunsch.
Ja, und ihr könnt euch echt freuen, das ist so voller wunderbarer Gedanken und Gefühle und das, was mir Camille damals nämlich schon eine Inspiration gegeben hat für mich als weibliche Autorin, dass ich wirklich meiner Zartheit und meiner Art, wie ich Liebe und Nähe denke, dass das etwas sehr Wichtiges ist in meinem Leben. Und deswegen, das fließt auch sehr da rein. Also da hat sie mich schon sehr früh inspiriert.
Wunderbar.
Mit ihrem Mut.
Sehr cool.
Genau. Also wenn ihr da draußen, solange ihr euch und den anderen nicht schadet, dürft ihr so verrückt und wahnsinnig sein, wie es euch gut tut, würde ich jetzt mal sagen. Traut euch ruhig mal.
Ist so.
Ja.
Ist so.
Ich bin zum Beispiel letztens wieder so auf der Straße gelaufen und dann hatte ich wieder dieses Lied in mir und habe das einfach gesungen. Und dann habe ich gesehen, dass mich einer beobachtet und dann ist mir klar geworden, dass ich gerade laut gesungen hatte.
Crazy, komplett crazy. Ja. Sperrt sie ein, das kann man nicht tun.
Aber dann habe ich mir gedacht, why not?
Das ist genauso, wie wenn du in einer großen Stadt lebst. Geh mal raus und fang mal an, jeden zu grüßen.
Ja.
Die gucken dich echt komisch an.
Ja, also ihr, macht ruhig die Dinge, solange das im besten Sinne ist.
Ich mal mir die Welt, wie sie mir gefällt.
Genau, und die Pippi Langstrumpf, die inspiriert ganz viele Menschen immer noch, viele kleine und
ist
große.
So.
Ist so, ja.
Ist so.
Legendär. Ganz legendär und ganz tolle Figur.
Wie eine Camille.
Genau. Also in dem Sinne, wenn ihr mal in Berlin seid, schaut euch auf jeden Fall die alte Nationalgalerie an. Ich kenne sie auf, ich kann sie nur empfehlen. Ist ein riesen altes Gebäude und man geht da durch.
Aber warte mal, Nationalgalerie und da waren jetzt Werke von der Camille drin, die Französin war?
Ja, ja, genau. Also die werden ja immer mal ausgetauscht. Die gehen dann auf Reisen, damit auch jeder, damit er nicht nur dann nach Frankreich muss oder nach Paris, um sie zu finden.
Mhm. Aber ist das nicht dann ein bisschen falscher Name für diese Galerie?
Naja, eine Galerie hat eine feste Installation, also feste Bilder, die immer dort sind und dann haben die immer Sonderausstellungen und die wandern. Und so wie
Aber das muss dann nichts mit national zu tun haben.
Nee, genau, das heißt einfach so, weil das damals so gemacht worden ist. Aber da findet man nicht Bilder aus dem Mittelalter, sondern so ab 1800 bis 1900, würde ich sagen, so in dem Bereich. Genau, sieht aus wie so ein alter, antiker Tempel.
Cool.
Und auch sehr interessant, die haben da eine Reflexion darüber gemacht, wie Bilder verschwunden sind oder wie Bilder auch im Krieg angeeignet worden sind, weil man sie anderen jüdischen Bürgern zum Beispiel abgenommen hat.
Ja.
Und sowas wird ja immer mehr in den Museen auch reflektiert, weil die Bilder sind ja nicht einfach immer so. Die haben jedes Bild hat oder jedes Kunstwerk hat ja auch die ganz eigene Geschichte. Und das ist ja auch sehr spannend.
Ja.
Okay, gut, dann würde ich sagen, ich freue mich auf nächste Woche.
Wenn es wieder heißt.
So eine Art von Stift.
Der Podcast, in dem
Kreativität auf
Tinte trifft.
Also bis dann,
macht's gut, Leute.
Tschüss.
Tschüss.